Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Eine bewegte Woche haben wir hinter uns und deswegen ist es natürlich wieder höchste Zeit für unseren beliebten VRM-Podcast Korte und Rink. Auch heute freue ich mich wieder, dass der bekannteste, wortgewandteste, fitteste, braungebrannteste, eloquenteste, beliebteste und einfach auch netteste Politikwissenschaftler Deutschlands für mich Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Karl Rudolf Korte.
Ja, herzlich willkommen. Diesmal war nett dabei. Das ist noch verwegener als das andere, weil wir wissen ja, was nett auch bedeuten kann. Und wenn man gar nichts weiter weiß, sagt man immer nett. Ist wie interessant. Ne? Also ich finde es noch ausbaufähig. Es ist vor allen Dingen seriöser auch in Zukunft gestaltbar. Aber das weiß ich nicht, ob Sie das können.
Also es sind unsere Podcasts immer die Gespräche mit Ihnen, Herr Korte, interessant.
Ja, naja, ist klar. Schmeckt doch alles interessant bei Ihnen. Ne? Das ist keine Formel, die man anwenden sollte, wenn man proaktiv weiter sich unterhalten möchte.
Interessant, aber ein bisschen zu wenig gesalzen ist eigentlich der Standard
beim Wissen. Ja, okay, lass ich gelten. Also es gibt hohe Irrtumskosten, auch bei Ihnen. Die würde ich nicht unterschätzen, wenn man solche Formulierungen verwendet. Ne? Irrtumskosten sind für Resilienzfähigkeit immer einzuplanen.
Nämlich mehr Irrtumskosten hatte ich jetzt auch. Ja, denke ich mal drauf rum. Auf dem Wort. Ich kenne mich ja nur beim Irrtum aus, nicht bei Kosten. Deswegen war jetzt Irrtumskosten.
Ja, aber die folgen oft daraus. Die sollte man doch bedenken.
Interessant fand bestimmt auch im wahrsten Sinne des Wortes die SPD das Wahlergebnis von der Landtagswahl. Und ich nehme sie so wahr, Herr Korte, also die SPD, die ist schon noch schwer getroffen. Also diese Woche, das wirkte schon noch wie eine Schockstarre. Da waren einzelne Minister nur schwer zu erreichen. Alexander Schweizer braucht ja auch etwas. Und ich glaube, die 5% Unterschied, das sitzt schon tief im Herzen der Sozialdemokraten.
Ja. Yeah. Das wäre ja auch verwunderlich, wenn das nicht der Fall ist, weil auch die Ausgangssituation suggeriert durch die Umfragedaten ja schon ein knapperes Ergebnis gezeigt hätten eigentlich in der Erwartungshaltung, das moderne Wort Erwartungsmanagement. Immerhin die Forschungsgruppe Wahlen hatte ja 2% nach wie vor Abstand und der sich auch nicht verringerte. Das signalisierte ein bisschen die Richtung. Trotzdem glaubt man natürlich an die Serien, das am Ende noch toppen zu können. Aber entscheidend ist ja der Wahlamt, die Sprachformulierungen. Da gab es ja die Besonderheit, haben wir ja schon drüber gesprochen, einer verspäteten Sprachformulierung praktisch. Das war schon was Besonderes, was aber mit Sicherheit auch mit 35 Jahren zusammenhängt, dass man das anders verarbeitet als in kürzeren Zeitraum. Und die Sprachformulierung, die durchaus proaktiv auch ausgerichtet war, dass man dieses Ergebnis auch nutzt, nicht nur Verantwortung zu übernehmen, sondern sich klar macht, dass man viel an politischen Zielen erreichen kann, wenn man jetzt stark bleibt und damit ein wichtiger Koalitionspartner bleibt. Das war ja die interessante Doppelbotschaft von Schweizer an dem Abend, die ein bisschen überraschend kam, aber eigentlich das Wichtigste war, ne? Weil man sich an dem Abend neu aufstellt für das, was danach kommt.
Und danach folgt ja in der Woche auch seine Ankündigung, die Koalitionsverhandlungen zu führen. Mhm. Wurde jetzt aus SPD-Kreisen gerne angenommen und auch SPDler, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das war gut von ihm, weil er somit kein Machtvakuum hat entstehen lassen und weil er ja in den Themen drin ist. Findet ihr das ähnlich?
Ja. Der macht jetzt nicht irgendwie auch beleidigte Leberwurst, sondern versucht eben die Machtmaschine SPD, die ja in Rheinland-Pfalz immer war, im Vergleich zu Berlin sowieso, aber auch zu anderen Landesverbänden, die ja immer sehr geschlossen gearbeitet hat, zusammen auch zusammenzuhalten. Weil die Fliehkräfte setzen natürlich ein. Ich habe das ja oft an Wahlabenden beobachtet. Wer will dann nicht mehr mit dem Verlierer auf ein Foto? Das ist ganz krass. Und um dem zu entgehen, werden hier ganz andere Akzente gesetzt. Aus der wahrgenommenen Stärke, die er hatte, das wird noch weiter verlängert praktisch, damit kein Vakuum, wie Sie zu Recht sagen, entsteht. Und das ist auch die Ansage für Sondierung und Koalition. für die Union, dass sie nicht davon ausgehen kann, dass da wehleidig ein zerrütteter Partner vor einem sitzt, der irgendwie jetzt alles mit sich machen lässt. Das ist nicht der Fall, ist eher das Interessante, die Asymmetrie im Erfahrungswissen. Die Union hat ja keine Erfahrung mit, weder mit Sondierungen noch Koalitionsverhandlungen. Da müsste man sie im Prinzip stabilisieren, stärken, unterstützen, damit es zügige Verhandlungen geben. Denn die Besonderheit bleibt ja, Artikel 98 ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der Landesverfassung, die ja die Regierungsbildung beschreibt, aber ohne Datum. Nur aus dem historischen Datum, 18. Mai, Gründung Rheinland-Pfalz, wird ja immer abgeleitet, konstituierende Sitzung, Wahl und so weiter. Das ist, insofern gibt es einen Zeitdruck, den die Verfassung nicht vorschreibt, aber den man regelhaft für sich festgeschrieben hat.
Ging er eigentlich auch früher oder ist es immer der 18. Mai?
Es geht, also in der Verfassung steht nichts vom Datum. Manche Verfassung haben ja festgelegt 2 oder 3 Monatszeitraum, in dem eine Regierungsbildung zu erfolgen hat. Sonst gibt es automatisch Neuwahl. Das ist hier nicht. Es gibt kein Datum, sondern nur die Erfahrung, diesen historischen Tag zu nutzen. Aber das muss man nicht. Man kann es auch verfehlen.
Aber bisher befinden sie sich ja schon in diesem frühen Status eigentlich CDU und SPD auf einem guten Weg. Ich habe sogar gehört, weil sich das ja schon vor der Wahl abzeichnete, eine große Koalition, dass es da auch schon Entwürfe und konkrete Vorstellungen oder eine gewisse Vorarbeit zumindest in manchen Themen gibt. Und jetzt sind ja schon offiziell in dieser Woche die Sondierungsgespräche gestartet. CDU, Gordon Schnieder hat die SPD eingeladen. Die Teams stehen auch fest, die dort sondieren. Da wäre jetzt meine Frage an Ihre jahrzehntelange Erfahrung im politischen Kontext. Was lässt sich denn aus diesen Teams ableiten? Also wenn ich jetzt auf die CDU gucke, da verhandeln ja jetzt in der Sondierung der Johannes Steininger, quasi das Mastermind hinter dem Wahlkampf bisher, die Europaabgeordnete Christine Schneider und Markus Klein, ein Schniedervertrauter. Dem gegenüber stehen bei der SPD Alexander Schweitzer, Sabine Betzing-Lichtentäler als Partei- und Fraktionsvorsitzende, der Bildungsminister Sven Täuber. Was lässt sich daraus ableiten?
Erstmal kleine.
Und Doris Ahn, Entschuldigung, habe ich vergessen noch.
4, ne, ich richtig mitgezählt habe, was Sie da aufgelistet haben, was ja heute auch in der Zeitung so schon stand, glaube ich, ne?
Ja.
Also kleine Sondierung. Wir sollten auch, wenn wir in die Verfassung gucken, uns nochmal daran erinnern, dass das auch nicht vorgeschrieben ist. Das ist keine Pflicht. Es hat sich so herauskristallisiert, ein gemeinsames Regelwerk zu entwickeln. Und das Regelwerk, was früher kurz war, im Sinne eines Koalitionsvertrages, wird immer länger im Verlauf der Jahrzehnte. Und was hinzugekommen ist, ist eine verlängerte, ausgeprägte Sondierungsphase, die im Bund, beispielsweise bei Ampel oder so, sehr viel Sinn macht, weil diese Leute noch nie im Sinne einer Verhandlungssituation zusammengesessen haben. Hier ist es nicht so wirklich relevant, weil man sich ja in- und auswendig kennt, aus der Begegnung doch im Landtag und im Umfeld herum. Es geht ja darum, Vertrauen zu entwickeln, vielleicht auch Testballons zu starten, wie verschwiegen die Runde ist, ne? Um die Belastbarkeit zu testen, wenn man da zu einer Achterrunde zusammensitzt. Das würde ich nicht unterschätzen. Das ist die Basis für alles. Und dann bildet man die Teams, die auf dem Papier erstmal und von der Vorhersage hoffnungsvoll klein sind und effizient sind und schnell arbeiten, faktisch aber auch eine große Funktion haben, nämlich die Legitimation in der Breite der Partei abzusichern. Also große Gruppen, lange Gruppen, viele Gruppen, damit alle beteiligt werden, weil nachher in der Regel nochmal in den Parteien abgestimmt wird über den Koalitionsvertrag. Und dann kann man sagen, ja, ihr wart ja alle dabei, ihr wart alle beteiligt. Also es ist so ein Zielkonflikt, ne? Effizient, kurz, schmal. Und wir wissen, nach einem halben Jahr ist in der Regel der Koalitionsvertrag überholt. Es macht sehr viel Sinn, 10 Punkte aufzuschreiben und mehr nicht. Aber für den Legitimationsprozess der Parteiapparate braucht man mehr.
Das heißt, bei der Auswahl der Gesprächspartner bei einer Sondierung ist zum einen ausschlaggebend Vertrauen.
Ja.
Zum zweiten eine gute Vernetzung oder ein gutes Standing in die Partei hinein, um diese Legitimation herzustellen und weniger schon ein thematischer Anhaltspunkt, was einem quasi in einer Sondierung oder auch später in der Koalition wichtig sein könnte.
Ja, und weitergehend in den Gruppen ist auch so, dass man nicht idealtypisch es verhindert, dass nur Fachpolitiker zusammensitzen aus den beiden Parteien, weil dann wird alles nur reingefordert, was man am Ende überhaupt nicht mehr einkassieren kann. Gemischte Gruppen sind viel, viel besser. Ein Fachpolitiker schadet nicht, aber das andere ist eher hinderlich für den Entscheidungsprozess. Und hier bei den Teams ist ja den kleinen Teams interessant, bei der Union zu sehen, sie haben eine Brüsseler Republik, sie haben die Berliner Republik über den Bundestagsabgeordneten mit drin und sie haben die natürlich Parteivorsitzenden mit eingebunden und so ein mit extremer Maklermacht ihm gegenüber. Das ist eine interessante Konstellation. Und bei der SPD-Seite, klar, die Parteivorsitzende, die muss natürlich dazu und zentrale Akteure, die auch zukünftig eine wichtige Rolle haben sollen. So würde ich das einordnen, interpretieren. Das sind zwei starke Teams, die ja ein sehr ausgeprägtes Verhandlungsmandat haben werden.
Das fand ich tatsächlich auch interessant, als ich die beiden Teams gesehen habe, musste ich an unseren letzten Podcast, habe ich mich erinnert, und sie haben die Asymmetrie, die sie eben auch schon beschrieben haben, ja letzte Woche auch schon beschrieben, dass der Wahlsieger nicht unbedingt derjenige ist, der gefestigter in die Koalitionsverhandlungen gehen, weil natürlich diese SPD-Riege mit Betzing-Lichtentäler, Arndt, Schweizer, Arndt, Täuber sehr geschlossen und erfahren daherkommt und die CDU-Riege etwas bunter, jetzt nicht weniger geschlossen, aber einfach bunter. Auf der anderen Seite, wo sollen sie die Geschlossenheit sonst hernehmen? Weil sie haben ja keine Regierungsmandate vorher gehabt und können ja deswegen nicht geschlossen aus ihren landespolitischen Reihen akquirieren. Aber man sieht auch dort, dass sie ein gewisses Maß an Kreativität brauchen, um auch Sondierungsgespräche zu besetzen und sich auch anderer Standorte zu bedienen, weil es eben keinen so reichen Fundus gibt.
Ja. Und man kann auch andere Beispiele finden, dass diejenigen, die verloren haben in der Wahl, doch dann auch erstmal die Verhandlungen weiter anführen, genau aus den genannten Gründen. Es ist jetzt nicht vollkommen ungewöhnlich. Und die Schlussfolgerung daraus, dass er nachher dann noch ein Regierungsamt werden will, wäre völlig verfehlt. Also er ist ja ein sehr glaubwürdiger, authentischer Typ, das auf keinen Fall. Was er ganz sicher hat und auch sicher annehmen wird, ist sein Landtagsmandat. So hat er sich immer, so hat er das artikuliert. Und da gibt es auch eben sehr viele Beispiele, auch Kanzler und so weiter. Scholz zum Beispiel sitzt auch mit Kohl, saß jahrelang im Bundestag. Frau Kraft saß auch noch jahrelang bei der SPD-Fraktion in Düsseldorf. Und so. Das machen viele, ist ja auch ein guter, würdevoller Umgang praktisch mit der Überlegung, Regierungswechsel zu akzeptieren, die einfach zu einer Demokratie dazugehören.
Was halten Sie denn aber für Schweizer darüber hinaus noch für möglich? Ich habe ja diese Woche mit ein paar SPD-Lern gesprochen, hatte das ja auch in der Zeitung einmal zusammengefasst. Es gab zwei, die gesagt haben, es wäre vielleicht auch Parteivorsitz oder Fraktionsvorsitz denkbar als prominenter Stelle. Es gilt als relativ sicher, dass Sabine Betzing-Lichtentäler ins Kabinett wechselt und dann ja auch stellvertretende Ministerpräsidentin wird. Aber allein von der Frage, ob Schweizer Fraktionsvorsitzender wird oder nicht, hängen ja auch andere Personalien ab, weil man dort ja auch jemanden braucht, der wirklich eine exponierte Position dann hat, was wir ja hier auch schon häufiger besprochen haben. Mhm. Könnten Sie sich das vorstellen bei Schweizer oder?
Ich habe auch am letzten Freitag gesehen, diesen aktuelle Politbarometer, wer von der SPD da im Blick auf diese Beliebtheitsorgel überhaupt noch auftaucht. Nur immer Pistorius natürlich ganz vorne. Das sind ja so negative Werte, die Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Beliebtheit von Politikern da annehmen, dass man ja all die unterstützen muss, die daraus ein bisschen ragen. Und da gehört natürlich auch nach einer Wahlniederlage der Schweizer dazu. So, aus dieser Logik heraus, auch am vergangenen Freitag haben sich ja die SPD-Auguren und alle, die irgendwo mal wiedergewählt wurden und gewählt wurden, getroffen in Berlin, würde ich auch eben ableiten, dass man damit sorgfältig umgeht. Wir wissen alle, dass nur eine Person natürlich das nicht reicht, sondern die Existenznot der SPD ist ja inhaltlich begründet, dass sie mühsam sucht, noch Wählerinnen und Wähler zu finden, und auch das Kaprizieren auf die Arbeiterschaft macht ja auch wenig Sinn. Es gibt ganz wenig Arbeiter noch Die meisten sind Angestellte in einem anderen Kontext. Die klassischen Industriearbeiter werden nicht nur immer weniger, sind auch vom Elektorat her einfach zu vernachlässigen. Also man muss schon was anderes sich überlegen im Sinne eines Arrangements, was von Arbeitsplatzsicherheit sicher getrieben sein sollte und da vielleicht Anknüpfungspunkte findet, was die SPD machen kann. Also pfleglich mit den wichtigen Leuten umzugehen, mit den Ministerpräsidenten, die man noch hat oder die man hatte. Deswegen, das schließt aus meiner Sicht gar nichts
die ab. SPD.
Weiterdenken das Jahr weiter. Es kommen ja jetzt Wahlen, die alle drei nichts Besonderes mehr für die SPD reißen können, geradezu. Das wird ja bitter. Weiter ist ja immer das Lieblingsadjektiv am Abend für alle SPD-Spitzenleute. Bitter, es wird ja so bitter. Ich meine, bittere Schokolade ist so gesund. Sollten alle essen, empfehlen immer alle Herzspezialisten. Aber das Bittere nimmt zu. Man kann ja so, haben wir schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, einen Schokoladenindex kann man ja auch bemühen. Kann man sehen, wann wie viel Schokolade mehr gegessen wird. Und daraus können sich auch Krisenkorrelationen ableiten. Je mehr Schokolade, desto mehr läuft schlecht, weil das natürlich Seelentröster ist. Und wenn es schlecht läuft, greift man dazu. Ne? Und
was ich aber bei der SPD interessant finde, wenn man so auf die letzten viele Jahre auf Bundesebene tatsächlich gucken, da wurden ja unter dem Gefühl, dass man noch ausreichend Spitzenpersonal und Alternativen zur Verfügung hatte, reihenweise gerade Parteivorsitzende verschlichen. Mal mehr, mal weniger notwendig. Mal nach mehr oder weniger langen Amtszeiten. Und jetzt war ja tatsächlich auch ein Befund bei Lars Klingbeil und bei Bärbel Baas, zumindest aus der Masse des Volkes, dass es ja auch nicht so viele Alternativen gibt. Wir haben am letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass das zumindest in der Rolle der Parteivorsitzenden jetzt keine ganz so erfolgsversprechende Kombination mehr ist, weil sie einfach eher ein Gesicht des Niedergangs sind als ein Gesicht des Erfolgs. Aber es drängt sich ja wirklich auch niemand auch nur halb auf. Also bei der FDP, selbst die FDP hat ja noch mit Strack-Zimmermann jemanden, der sagt, ich würde es wenigstens als Doppelspitze machen. Mhm. Auch wenn Hokubiki dann sagt, ich bin schon verheiratet, aber es winken bei der SPD ja alle ab.
Ja. Ja, das stimmt. Aber nach der Bertelsmann-Rede jetzt von Klingbeil, der in die SPD reingerichtete Rede gehalten hat, mit schwierigen Punkten, die aber absolut in die Richtung zeigen, den Kuchen zu vergrößern und von Mitversicherungsfragen, Arbeitsrechten, also Befristungen und die Klassiker, die wir rauf und runter binden können, originelle Dinge hatte, die genau darauf abzielen, eine Verhandlungsmasse zu haben, im Großen geradezu. Alles drängt auf eine Agenda in irgendeiner Weise, auf eine Agenda 26 zu, eines Reformmotors. Das müsste man jetzt einfach abbinden. Dann kann das auch funktionieren mit allen Grausamkeiten, mit allen positiven Dingen unter dem Gesichtspunkt Verlässlichkeit von Systemen, von Sozialsystemen zu erhalten. Macht das Sinn und würden viele Menschen das auch unterstützen? Das kann ja sein, dass das angesichts der kommenden Wahlen, die SPD ohnehin schon abgeschrieben hat, dann auch erleichtert sich umsetzen lässt. Und ich kann mir vorstellen, nach so einem dramatischen Wahljahr, dass dann vielleicht auch es günstiger ist, mit anderen Personen im Bund bei der SPD aufzutreten. Das wäre natürlich ein cleveres Zeitfenster als neue, die man jetzt einsetzt, die jetzt noch drei große Niederlagen zu verarbeiten haben. So würde ich das eher einschätzen. Vielleicht gibt es dann jemand oder jemanden, der daran neues Interesse hätte, sich auch neu dann aufzustellen.
Und auch mit Blick auf die bisher abgelaufenen beiden Wahlen in diesem Jahr und mit dem, was davor steht, mit den von Ihnen angesprochenen Landtagswahlen, kann man ja sagen, die SPD hat eh nicht mehr viel zu verlieren, zumindest in diesem Jahr. Mhm. Die Frage ist natürlich jetzt aber, wie Lars Klingbeil seine Ideen, die ja durchaus in der Öffentlichkeit schon positive Resonanz gefunden haben, vielleicht noch ein bisschen garniert mit warum nicht früher. Mhm. Gut, vielleicht auch im Kontext der Landtagswahlen, aber die Gretchenfrage wird für ihn ja sein, wie er das in seiner eigenen Partei legitimiert bekommt.
Ja, aber deswegen hat er es ja angekündigt und das gilt dann schon mehr als nur angekündigt. Das ist ein guter Schachzug, auch auf die Resonanz zu setzen. Dann weiß er, wie die Flügel agieren, aber das ist jetzt mehr als nur in der Welt. Und was bisher fehlt in der Arbeitsphase dieser Bundesregierung, in Prozessen, in Abläufen zu denken, Apparate zu nutzen, das macht diese Bundesregierung nicht wirklich. Das ist isoliert, stehen die Apparate nebeneinander. Ich habe am Anfang gedacht, die lernen das noch, aber vielleicht wollen sie es auch nicht lernen. Also so ein Reformprozess mit diesen 15 Themen müsste man ja jetzt aufs Gleis setzen praktisch, ne? Also jeder Firma, bei Ihnen gibt es das ja auch alles, das Prozessdenken, das Prozesshafte, das ist aber nicht im Politikmanagement bislang der Bundesregierung. Das ist ein Strang neben dem anderen, eine Kommission dann, eine dann, unterschiedlich terminiert. So wird es nichts. Ne? Das muss man jetzt zusammenbinden und das könnten die Akteure natürlich, weil gucken wir auf die letzten Politbarometer vom letzten Freitag drauf. Die AfD ist praktisch zeitgenau wie die Union, gleiche Nähe, und die Erwartungshaltung der Leute, dass die Regierung Problemlösung betreibt, existiert praktisch nicht mehr. Ne? Also da ist ja ganz viel möglich, um auch die Zustimmungswerte zu verbessern. Das ist so naheliegend. Deswegen, da schöpfe ich auch noch meinen Optimismus, dass das funktioniert in den kommenden Monaten, weil man kann nicht tiefer fallen. Wenn man nichts tut, dann löst sich alles auf.
Nochmal mit Blick auf Rheinland-Pfalz, können Sie vielleicht nochmal beschreiben, was denn der Unterschied oder was jetzt in Sondierungsgesprächen besprochen wird und was dann der Übergang zu Koalitionsverhandlungen darstellt?
Na, die Sondierung dienen einen Aufbau eines Vertrauensverhältnisses untereinander, dass man in diesen Mehraugengesprächen Geheimhaltung nicht nur vereinbart, sondern auch austestet, dass man, denke ich, auch Kommunikationsarten austauscht, wie man sich sehr kurz zu jeder Tages- und Nachtzeit in den kommenden Wochen austauscht, nicht immer nur hierarchisiert über bestimmte Stellen, Positionen, sondern auch untereinander. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Der Fahrplan, vom Ende her gedacht, wann müssen die Parteien das legitimieren, wird abgestimmt. Und, denke ich, auch die ersten Überlegungen über die Organisation der Landesregierung, bevor man dann denn das
Ziel heißt, von Zuschnitt zum Beispiel von Ministerien.
Macht ja nur Sinn, wenn die Koalitionsverhandlungen starten, dass sich die Sondierer vorher schon klar geworden sind, wie die Zuschnitte sein könnten.
Und da gab es ja jetzt auch schon erst Indizien, dass gesagt wurde, diese Trennung, die wir bisher in Rheinland-Pfalz hatten, die FDP und Grünen bedingt war, dass zum Beispiel das Thema Verkehr in zwei Ministerien verankert war. Damals bei Katrin Eder und bei Daniela Schmidt oder jetzt noch, dass das wieder neu gedacht wird oder dass eventuell andere Zuschnitte dann sich ändern könnten, weil das finde ich ja tatsächlich interessant. Also zum einen muss ich sagen, Gordon Schnieder hat mich jetzt nach seiner Wahl schon überzeugt, auch in der Kommunikation. Ich fand ihn sehr klar, aber auch der SPD gegenüber zu sagen, die müssen sich jetzt erstmal, also sehr glaubwürdig und authentisch zu sagen, die haben jetzt ihre Zeit und die haben eine schwere Niederlage eingesteckt und jetzt wird dann aber auch der Blick nach vorn gerichtet. Da fand ich ihn bisher immer sehr klar, aber er war natürlich schon angesprochen auf die Ministerien, fand ich das dann schon spannend. Finanzen hat er ja immer gesagt, ist ein Schlüsselressort. Bildung aber auch. Ich meine, Bildung, die CDU kann ja nicht die ganze ankündigen, die Bildungslandschaften auf links zu drehen oder neu zu denken und das dann wieder abzugeben und in SPD-Hand zu geben. Das heißt, das ist ja aus dem Wahlkampf heraus eigentlich schon ein gewisser Anspruch formuliert, das dann auch im Wählerwillen nach umzusetzen. Und dann sind wir beim Innenministerium. Das ist ja eigentlich auch ein Herzensthema der CDU. Nur alle Ministerien wird schwierig. Also die SPD braucht ja trotzdem noch was und vor allen Dingen ja auch was Prominentes als Gegengewicht.
Ja, man kann aber auch, also das hat ja NRW mal vorgemacht, so ein Integrations- und Intergenerationenministerium, also zwei verschiedene Dinge. Also man kann auch neue, ein Ministerium für Staatsmodernisierung haben wir auf der Bundesebene, für Digitalisierung sind ja immer Dinge, die auch neu kreiert worden sind aus der Problembeschreibung. Ich will jetzt nicht ausrufen, da müssen gleich ein, zwei mehr Ministerien entstehen, aber in der Organisationsstruktur sind sie ja völlig frei. Ist der Ministerpräsident frei, wie er sein Kabinett gestaltet? Nicht nur inhaltlich, also jeder kann nur für seine Person natürlich am Ende sprechen, aber die Aufteilung könnte man ja auch kreativer angehen unter dem Gesichtspunkt, klar, es gibt die klare landesverankerten Themen wie in Bildung, Finanzen, so, das ist naheliegend. Aber darüber hinaus kann man natürlich auch noch in andere Richtungen denken. Was ist die wichtigste Zukunftsfähigkeit oder Zukunftssicherheit? Durch welches Thema lässt sich das am ehesten ausdrücken? Kann man darum auch ein Ministerium kreieren? Ich finde, da ist noch Spielraum für Kreativität.
Aber das sollte tatsächlich ja, wie Sie sagen, aus einer Problembeschreibung heraus passieren und nicht aus, wir brauchen ein, also böse gesagt, wir brauchen vor 5 Jahren für Alexander Schweizer ein wichtiges Ministerium, weil das ein wichtiger Minister ist und deswegen wird quasi Arbeit, Soziales, Digitalisierung und was noch so dazugehört zu so einem Superministerium gebacken, sondern gerade wenn wir neue Felder beschreiben, siehe auf der Bundesebene Digitalisierung oder Staatsmodernisierung, dann muss ja der Ursprung der Problembefund sein und nicht, wir brauchen ein Gewicht, um die Koalition zu befrieden.
Das stimmt. Und aus Ihrer Sicht müsste es vielleicht auch einen Minister geben für Medien, ne? Kann man auch so sehen. Es war ja bisher im Staatskanzlei integriert in vielen Ländern, aber vom Gewicht her, so wie wir unseren Podcast hier auch anlegen, zu sagen, Strukturwandel von Öffentlichkeit bedient oder bedingt die Qualitätssicherung von Freiheit, das ist nicht von alleine. Medienmündigkeit ist es dann die Frage öffentlich-rechtlich im Verhältnis zu privaten Anbietern, ne? Also VRM und so weiter, das ist schon ein ganz zentrales Thema, was man sich ja jetzt, denke ich, aus Ihrer Sicht auch wünschen würde, anders aufgehängt zu werden. Also wie kann man die Freiheit, die Medienfreiheit und auch die Meinungsfreiheit weiter unterstützen? Müssen wir vielleicht auch finanziell Verlage und so weiter unterstützen, damit das überhaupt noch gesichert ist, damit nicht nur irgendwelche Monopole entstehen. Also wie kann man Seriosität finanziell unterstützen? Das ist doch die Frage, die dahinter liegt. Ne?
Also ich glaube, dass das
wäre auch eine Option. Ne?
Also wenn Sie mir jetzt schon ein Ministerium quasi, also nicht mir persönlich, sondern mir als Medienvertreter ein Ministerium auf dem Silbertablett argumentativ servieren, wehre ich mich natürlich nicht dagegen. Aber ich glaube tatsächlich auch, weil wir letzte Woche ja drüber gesprochen haben, Wahlergebnis der 18- bis 24-Jährigen, AfD ganz weit vorne, die Linken sehr weit vorne, also die Parteien, die mit den Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen insofern korrelieren, dass sie mit einfachen Antworten über Social-Media-Kanäle Leute erreichen.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das unter das Oberthema stellt, wie informieren sich die kommenden Generationen, auf welchen Wegen und wie kann man das tatsächlich von politischer Seite aus stabilisieren oder in irgendeiner Form thematisieren, wäre das natürlich angebracht. Genauso wie ich großer Fan davon wäre, wenn Mediennutzung fest im Schulplan als Fach verankert werden würde, weil ich glaube, das ist eine der großen Fragen unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren.
Es geht um nicht nur kritische Infrastruktur, es geht um soziale Infrastruktur. Das steckt ja hinter diesen Überlegungen dahinter, sowas neu und anders zu gestalten. Da hofft man, dass das aufgehoben ist, nicht irgendwo in einem Randnotiz, sondern sehr zentral. Klar, also Sie würden dann den Anruf kriegen, ob Sie Minister werden wollen dafür oder klassisch als Chefredakteur wird man natürlich Regierungssprecher. Ne?
Mir fehlt aber das Parteibuch, Herr Korte.
Die haben nicht alle Parteibuch. Der jetzige hat es auch nachher erst angenommen von der Bundesregierung. Ne? War das nicht so? Der war kein
der Regierungssprecher.
Ja. Ich glaube.
Und ich glaube, Steffen Seibert hatte auch kein Parteibuch, oder?
Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt nicht, wusste das mal, weiß ich nicht, es stimmt. Oder er ist nachher, der ist, glaube ich, gar nicht mal eingetreten. Also,
ja, aber wenn, also Herr Kortisch wusste aber.
Da sind Chancen, dass so ein Ruf kommt, also immer mit offenem Fenster schlafen.
Möchten Sie mich loswerden, Herr Cordova, dann könnten wir gar keinen Podcast mehr zusammen machen.
Ja,
das stimmt. Sie komplimentieren mich weg, quasi.
Ja, wegloben ist immer gefährlich. Das ist also, da muss man auf der Hut sein, das stimmt.
Wenn man von seinem Podcast-Partner weggelobt wird, das lässt dann auch tief blicken. Ja.
Dann habe ich mehr Redezeit.
Und am besten reden Sie eh mit sich alleine, weil da widerspricht auch keiner.
Ja, genau. Genau, aber.
Also Sie gehen auch davon aus, weil das im Prinzip vor der Wahl ja schon sich andeutete und jetzt auch schnell in Gespräche gemündet ist, dass wir zielgerichtete Koalitionsverhandlungen in Rheinland-Pfalz erleben werden.
Ja, das ist sehr alt.
Aber da wird es ja trotzdem noch Punkte geben.
Minderheitsregierung wäre ja die Alternative. Hatten wir ja keine andere Alternative. Das Das
Aber wie schätzen Sie denn jetzt die Verhandlungsposition ein? Es wird ja bestimmt Punkte geben, wo hart gerungen wird.
Ist doch gut so. Gut so, aber es ist am Ende, muss man sich klar machen, welchen geringen Stellenwert diese Aushandlung hat, weil vieles von dem nach vielleicht spätestens einem Jahr ohnehin überholt ist. Und wir leben in einer Ministerpräsidentendemokratie, so hart es klingt. Es kennt am Ende doch nur jemand den Ministerpräsidenten und praktisch nie die Minister. Das ist entscheidend, wie der gegenüber der Bevölkerung der Minister agiert und sein Kabinett führt. Das ist in allen Bundesländern so und ist unabhängig von den Parteifarben. Das ist zentral. Deswegen muss man sich auch nicht verkämpfen für das letzte Detail. Am Ende wird nicht nur Ministerpräsident belohnt, sondern durchaus eine Regierung insgesamt, wenn auch Probleme geringer sind. Wenn die geringer sind, wird der Anteil derjenigen, die die AfD unterstützt haben, der Anteil, der also Protestwähler war, ist ja ein gewisser Anteil, ist ja Überzeugungswähler, weil er mit der FDP, AfD etwas Positives verbindet in der Problemlösung. Es ist Gesinnungswähler, weil man völkisch unterwegs ist. Es ist Protestwähler, weil man gegen die da oben was hat, wie auch immer. Und es gibt bei den Jungen interessant auch die Generation AfD schon. Das sind ja die 18, 20-Jährigen, die erstmals jetzt gewählt haben. Die kennen ja die AfD schon seit vielen Jahren. Die gehört einfach zum parlamentarischen System dazu. Die hat also kein Igitt und kein Besonderheitsaufregerthema mehr.
Wenn Sie jetzt so zum Schluss nochmal auf Gordon Schnieder blicken, weil wir eben über die Ministerpräsidentendemokratie gesprochen haben, glauben Sie, der hat das Zeug, um sich schnell in so ein Amt auch in der öffentlichen Wahrnehmung reinzuarbeiten, weil er ja jetzt durch, also ich finde, er hat jetzt im Nachhinein schon einen interessanten Wahlkampf gemacht, der ja auch bundesweit in der Kommentierung Beachtung gefunden hat, weil er, einer hat, glaube ich, geschrieben, aufregend unaufgeregt war und wirklich sehr sachlich und bei sich unterwegs gewesen ist und das jetzt dann fast schon in seiner ruhigen Art ein Alleinstellungsmerkmal gewesen ist. Trägt diese Art aus Ihrer Sicht auch als Ministerpräsident?
So eine kalkulierte Unauffälligkeit. Die hatte Boris Rhein auch in Hessen auch zum Erfolg gemacht. Und das, was Laschet damals in NRW umsetzte, immer so drei Hauptthemen zu haben, die immer vor sich herzutragen wie ein Mantra, das finde ich, das war hier auch gelungen. Aber gleichwohl, der SPD-Wahlkampf wird auch, wenn man das nacharbeitet und nachliest, nirgendwo wirklich kritisiert. Das Problematische ist einfach, nach so viel Jahrzehnten des Regierens gibt es natürlich auch Probleme, die man nicht einfach wegdefinieren kann, für die man einfach verantwortlich gemacht wird. Und dass nicht alles immer klappt, ist auch klar. Und dann ist so ein Kipppunkt, der mit keinem Argument mehr wegzuschaffen ist, ne? Dass man sagt, habt ihr doch letztlich alles auch mit zu verantworten. Ja, also daran gemessen, finde ich, ist er ein typischer Vertreter, Biedermann und Biederfrau, die lieben wir als Deutsche, die wählen wir auch in Serie. Das Anti-Inszenierte, das Antipopulistische, ich sage mal die Extremisten des Normalen. Und da ist der Finanzbeamte aus der Eifel idealtypisch, gibt es in vielen Ländern. Und das wählen wir in der Regel gerne. Und das unterscheidet uns von anderen europäischen Ländern oder auch international.
Schön, Herr Korte. Dankeschön für die Einordnung. Das Schöne ist, dass wir die nächsten Wochen garantiert noch ganz viel über Landespolitik in Rheinland-Pfalz sprechen können, weil sich dort jetzt eben ganz viel auch neu sortiert aufgrund des Wahlergebnisses. An Sie und an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer noch die Botschaft. Ich habe jüngst gestern innerhalb der VRM mit jemandem gesprochen, weil wir die Idee hatten, Korte und Rink Merchandise-Artikel in Auftrag zu geben.
Ach.
Der Horte wäre da natürlich gesetzt, aber wir denken noch über andere Formate nach.
Ich dachte, Sie hätten so einen Reform-Lockdown, hätten sich dem angeschlossen. Da wird nichts reformiert.
Nee, wir werden mit dem einen oder anderen lustigen Merchandise eventuell um die Ecke kommen.
Ja, Horte. Das ist schön. Das ist ja praktisch schon Osterei, oder? Kann man das so sagen? So ein Ostergeschenk?
Ja, also gut, bei Ihnen hatte ich jetzt dran gedacht, für Ihren Champagner to go, den Sie mit Franz in Kafka regelmäßig offensichtlich im Feld genießen, entweder so ein Glas oder diesen Halter, den man sich um den Hals hängen kann. Mhm. Der mit Kort- und Ringemblem und da immer Ihr Champagner to go rein.
Ja, das stimmt. Also Halterung kann man auch mal eine Mozartkugel reinlegen, geht auch, ne? Also
ja.
Man hat viele... viele Vorteile. Ja, ich will Sie ja nicht daran hindern. Bei Ihnen ist ja eher die Gedankenfeindlichkeit sonst alltäglich. Und das will ich gar nicht jetzt verstärken. Das führt ja in die richtige Richtung offenbar, dass das mal unterbrochen
wird. Ja, also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.
Ansonsten muss man sagen, auch den Politikern, die jetzt so gekämpft haben und das ganze Umfeld der Leute, wäre natürlich ein paar Ostertage Pause wirklich zu wünschen. Ne? Selbst mit dem Ziel, 18. Mai das zu erreichen, das ist ja, kann man sich von außen kaum vorstellen, was das kräftezehrend ist. Ne? Auch psychisch, was es mit einem macht, auf so einen Wahltag hinzuarbeiten, zu gewinnen oder zu verlieren aus so einem Wahlämtern, wie viel da dranhängt. Das ist sehr, sehr interessant und kräftezehrend. Wir sollten einfach denen das gönnen, allen, dass sie mal eine Pause machen.
Nur uns nicht, Herr Kornig, weil nächste Woche geht's weiter.
Ja, Ostermontag wird's schwierig.
Ja, dann müssen wir uns irgendwie zusammenfinden, ob das dann der Dienstag ist oder mit einem Tag Verspätung. Aber es gibt so viel zu besprechen, Herr Korte. Wir werden es sehen, wie wir es hinkriegen.
Ja, bin auch gespannt, was Sie im Osternest liegen haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Einen kleinen Korte. Vielen Dank, Herr Korte, ja. Ihnen. Ja. Vielen Dank allen da draußen für die Aufmerksamkeit, egal auf welchem Wege. Wir bedanken uns für die immer positiven Rückmeldungen und für die treue Fanbasis. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ihnen natürlich auch, Herr Korte. Passen Sie auf sich auf.
Genau, wünsche ich auch.
Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.